Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Guten Morgen für uns zumindest, denn wir sind gerade in einer schönen Stadt am letzten Zipfel des Ostens, nämlich in Dresden. Und haben heute die Ehre, wieder mal mit einem Gast aufzunehmen und freuen uns, dass sie mit dabei ist. Aber erstmal begrüße ich auch hier in Dresden, direkt rübergekommen nach einer anstrengenden Fahrt mit der Deutschen Bahn, der Luis.
Ja, ich habe es auch geschafft. Ich habe es schon wieder bereut, dass ich Bahn gefahren bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, alle sagen immer Klimaschutz und das habe ich mir halt zu ernst genommen. Dachte ich mir, okay, dann nehme ich jetzt halt die Bahn, fahre halt nicht mit dem günstigeren Flugzeug zur Startbahn und fliege dann. Und ja, es ist tatsächlich dann wieder prompt in die Hose gegangen. Und ich habe mich dann schon wieder gefragt, ohne jetzt zu tief in die Materie einsteigen zu wollen, aber wir wissen ja, dass ich Statistik mag. Ich frage mich, wie man es als Bahn bei einem Zug, der in 25% nur pünktlich ist und durchschnittlich 22 Minuten verspätet ist, wie man für so einen Zug Umsteigezeiten von 10 Minuten vorplanen kann. Das habe ich mich dann gefragt, aber mich wurde dann direkt aufgeklärt, weil jemand meinte, ja gut, wenn sie es nicht machen, hast du halt so eine lange Reisedauer, dass keiner mehr Bahn fährt. Also steckt da wahrscheinlich ein Politikum hinter. Wie dem auch sei, wie kriegen wir jetzt die Brücke geschlagen von Bahnfahren? Ach, einige bekommen ja in der Bahn auch Babys.
ist eine Hebamme hier an Bord. Könnte der neue Spruch bei der Deutschen Bahn sein. Dann wird sich keine geringere als die Caroline melden. Hallo Caroline, schön, dass du dabei bist.
Hallo ihr zwei.
Wie geht's dir am frühen Morgen?
Sehr gut, schon sehr witzig mit euch.
Sehr gut.
So früh.
Kurz zur Erklärung, ja, die Caroline ist Hebamme im Rheinland, mehr sagen wir nicht, und wird uns heute Rede und Antwort stehen rund um das Thema
na, Babys,
Schwangerschaft und Geburt. Genau, das ist ja so das Angstthema eines jeden Rettungsdienstlers. Wenn man einem Rettungsdienstler den Schweiß auf die Stirn treiben möchte, dann sagt man Geburt, Notgeburt. Und wir hoffen, dass die Caroline uns heute so ein bisschen die Angst vielleicht nehmen kann vor einigen Dingen. Wir haben auf jeden Fall auch einige Fragen von euch mitgebracht. Und ja, vielleicht könntest du dich aber erstmal so ein bisschen vorstellen. Hast du denn auch Kinder als Hebamme?
Ja, also ich habe Kinder. Ich habe drei Kinder, drei eigene, drei selbstgeborene sozusagen. Und ich bin Caroline Hutsch, 35 Jahre alt, verheiratet, komme aus dem Rheinland, so wie du es schon beschrieben hast. Arbeite freiberuflich und angestellt. Ich habe eine kleine Stelle in einem Haus und das passt gut für uns, denn die drei Kinder sind ja auch ein bisschen Arbeit. Von daher, weil ich nicht nur Mami sein will zu Hause, habe ich auch Lust auf meinen Beruf, den auszuführen. Und zu kleinen Teilen in beiden Bereichen ist es hervorragend.
Du bist auch in den sozialen Medien unterwegs mit einem offiziellen Kanal?
Ja.
Genau.
Caroline Hutsch.
Was macht man da? Was dürfen wir da erwarten die ganze Zeit? Wir kennen es ja schon, aber du erklärst es den Userinnen und Usern und Followern.
Du meinst auf meinem Kanal?
Ja, natürlich.
Ah, auf meinem Kanal. Eigentlich sieht man auf meinem Kanal super viele persönliche Eindrücke auch. Ich schreibe viel über echte Gefühle, weil ich es einfach gut finde, authentisch und ehrlich zu sein, und mache mich auch gerne mal seelisch nackig, weil ich das Gefühl habe, dass es den anderen gut hilft, wenn sie sehen, wie es echt ist, bei anderen auch. Und was sieht man noch? Ein bisschen Einblick in meinen Alltag, und ja, das ist es eigentlich auch schon.
Ich meine, man kann ja auch sagen, sie weiß, wovon sie spricht, mit drei Kindern. Ne? Da kann ihr ja keiner kommen irgendwie und sagen, nee. Dann kannst du ja immer sagen, ich habe schon drei Kinder. Was wollen sie mir eigentlich erzählen?
Ja, wobei, da empfinde ich schon das so, dass ich ja nur meine Geschichten weiß, ne? Und die anderen Geschichten und wie die Gefühle der anderen sind, kann ich versuchen zu verstehen. Aber das bedeutet ja nicht, bloß weil es bei mir so war, muss es generell so sein.
Ist ja an sich auch immer das Gleiche, was wir machen. Wir erzählen ja eigentlich auch immer nur, was wir so erleben. Naja gut, aber mittlerweile nehmen wir auch wieder ganz viele Gefühle und auch ganz viele Erlebnisse anderer mit, weil die uns ja auch schreiben. Ist es auch so, dass sich Muttis bei dir melden und sagen, Mensch, also das habe ich genauso empfunden oder das habe ich so und so erlebt, dass du da gute Feedbacks bekommst auch?
Absolut, das macht total Spaß, ja. Natürlich kommen auch immer wieder irgendwelche Fragen, wo man gut überlegen muss, kann ich dich jetzt beraten hier auf diesem übers Internet, obwohl ich sonst überhaupt nichts weiß über dich. Da muss man halt gut drüber nachdenken, ob man es dann tut. Und es gibt Gelegenheiten, wo es einem leicht fällt und man sagt, okay, jetzt mache ich da mal eine Ausnahme. Und bei anderen Situationen lässt man es dann halt lieber.
Könnte sich ja eine Selbstständigkeit anbieten lassen, ne? Wenn man sagt, dass du jetzt auf Social Media quasi über Online, das kommt ja immer mehr jetzt, auch über Krankenkassen, könntest ja sagen, dass jetzt die Online-Hebamme.
Ja, es gibt tatsächlich schon welche, ne?
Ach, krass.
Die das so anbieten, so online, die man anrufen kann. Ich weiß nicht, ob Instagram da jetzt wirklich schon fähig ist dazu, aber so. Genauso wie du es beschrieben hast mit den Krankenkassen und telefonisch und sowas, kann man die einfach anrufen. Ja.
Das Gegenteil gibt es tatsächlich schon online, nämlich Bestatter. Ist jetzt ein doofes Thema für Hebamme, aber das gibt es tatsächlich schon. Ne? Also so Urnenverkauf, Shop, Sarg und sowas, Beratung. Warum nicht auch für die Geburt oder beziehungsweise für die angehende Geburt?
Ja, weil es vielleicht ein bisschen kompakter auch noch ist, ne?
Ja, natürlich. War Hebamme immer schon dein Traumberuf? Oder hast du früher mal was ganz anderes machen wollen? Feuerwehrfrau oder?
Witzigerweise komme ich ja ursprünglich aus dem Osten, aus der Nähe aus Dresden. Und ich habe in Dresden meine Ausbildung angefangen, kurz bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, ja, zur Eventmanagerin. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und er hatte gesagt, was machst du da eigentlich? Und dann habe ich gesagt, na ja, Eventmanagerin, und dann hat er gesagt, du irgendwie siehst du aus wie eine Hebamme. Und dann habe ich gesagt, okay, wie sieht man denn aus wie eine Hebamme? Ja, der meinte jetzt natürlich nicht optisch, ne, sondern das, was er so in mir gesehen hat. Und dann ist es wieder in mir erwacht. Und witzigerweise habe ich es dann meiner Mama erzählt und die hat gesagt, ich wollte immer Hebamme werden, bin aber nur Erzieherin geworden. Ja, und vielleicht ist es so ein Familiending, was jetzt aufgelöst wird, weil es einfach da drauf liegt und ausgelebt werden muss.
Vor allen Dingen nur Erzieherin, ne? Also du bringst es auf die Welt und die Erzieher müssen es dann etliche Jahre ertragen, was du da verzapft hast, ne? Also das muss man jetzt mal so sagen.
Wenn ich das denn verzapfe?
Aber ist das denn wirklich so, dass man so passioniert Hebamme ist? Also dass alle Hebammen, oder dass du sagen würdest, auch bei deinen KollegInnen, dass alle so wirklich so mit Leib und Leidenschaft Hebamme sind und dass man immer glücklich ist, zur Arbeit zu kommen. Natürlich jetzt vielleicht der 6. Frühdienst in Folge ist vielleicht nicht so berauschend, aber dass das so eine Lebenseinstellung sein muss, Hebamme sein.
Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Schlag Hebamme sowas wie, ja, wie so eine gewisse Fähigkeit mitbringt von alleine und dass das vielleicht in einem drin steckt. Und wenn man dann das Gefühl hat, man möchte Hebamme sein und man wird Hebamme, dass man da auch totales Potenzial hat, das zu entfalten. Und wichtig sind natürlich immer die Umstände, inwiefern mein Potenzial zur Entfaltung kommt. Und wenn ich für mich 100% angestellt wäre, würde mein Potenzial nicht entfaltet werden. Da würde ich einfach nur durchdrehen. Da würde ich nicht mehr jeden Tag Bock haben, auf Arbeit zu gehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es viel zu intensiv ist.
Okay.
Weil du so viel an, ja?
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es war, ich dachte, der Satz war da schon zu Ende, sonst du bist ja schon voll dabei, das ist klasse. Aber was macht denn eine Hebamme jetzt ganz genau? Was sind die Aufgabenfelder einer Hebamme und wo ist der Unterschied zur Gynäkologin?
Oder vermutlich hat der Gynäkologe studiert.
Ja, aber
wobei
das wäre ja...
Wobei die Hebamme jetzt auch studieren, stimmt.
Genau.
Also ganz grob gesagt ist die Hebamme kein Arzt. Die Hebamme kümmert sich um ganz physiologischen Verlauf der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes und berät und ist für die Schwangere da oder für die Gebärende oder für die Wöchnerin und für das Neugeborene. Genau, und der Arzt hat studiert, der Arzt ist einfach ein Arzt und kann Pathologien sozusagen behandeln.
Einfach ein Arzt, der hat den Def
ist schon, einfach mal ein Arzt,
den Def schon mit studiert und ist der Arzt halt, ja.
Ja, genau.
Nicht gut. Und welche Voraussetzungen braucht man, um Hebamme zu werden? Muss man dafür immer weiblich sein? Die erste Frage, ganz banal.
Nein, Hilfe, das wäre ja krass. Ich glaube, das gibt's wirklich in keinem Beruf, dass man irgendwie ein Geschlecht haben muss, oder?
Nee. Ja, ich weiß nicht, also gerade bei... Ich weiß nicht, wie die männliche Bezeichnung ist, der Geburtshelfer dann, ne?
Nee, ist auch Hebamme.
Ach, okay.
Hieß früher Entbindungspfleger und heißt jetzt Hebamme.
Weil mir aufgefallen ist, weil ich auch öfter das gehört habe von Kollegen, die den Notfallsanitäter machen, also die Vollzeitausbildung im Rettungsdienst, die müssen natürlich Praktika machen und sollen eigentlich auch Praktika im Kreißsaal machen. Und da heißt es dann immer, ja, Männer im Kreißsaal, nee, ist eigentlich ja nicht so gut, bla bla bla. Und ich meine... Ist natürlich doof, weil so lernt man natürlich auch nicht, wie irgendwie eine physiologische Geburt vielleicht auch abläuft und kann das dann später im Einsatz anwenden. Und deshalb dachte ich vielleicht, dass so einige Frauen vielleicht erwarten eigentlich, dass sie da eine Frau auch bekommen? Also gab's da, habt ihr da irgendwie einen Mann? Gab's da vielleicht schon mal den Fall, dass eine Frau gesagt hat, nee, ich möchte eine Frau und keinen Mann? Oder gibt's da also, vielleicht auch eifersüchtige Männer?
Interessant. Also ich hatte mal eine Podcast-Aufnahme für meinen Podcast für werdende Hebammen und da habe ich mal eine männliche Hebamme sozusagen interviewt und an sich kenne ich auch noch ein paar andere und die berichten eigentlich immer das Gleiche, dass die Frauen, wenn die als männliche Hebamme reinkommen, erstmal irritiert sind und denken, okay, das ist jetzt der Arzt oder der Krankenpfleger oder sowas, ne? Und der kümmert sich jetzt und dann sagen die halt, ich bin jetzt ihre Hebamme und dass sie dann immer erstmal wirklich schockiert sind und denken so, ey krass, eine männliche Hebamme. Und ich habe noch kein Sagen gehört, dass er abgelehnt wurde und rausgeschickt wurde und eher, dass es dann so war, wenn sie zu Ende betreut haben, dass sie wirklich sich gut und sehr gut betreut gefühlt haben.
Ja. Toll, also erstens, falls ihr jetzt fragt und uns wieder Nachrichten schickt, wie heißt denn der Podcast, wir hauen ihn euch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, aber du darfst den Namen deines Podcasts nochmal sagen.
Von Herz zu Herz, Hebamme trifft auf werdende Hebamme. Also der, ich glaube, man kann ihn einfach finden von Herz zu Herz, wehe trifft Hebamme.
Ich glaube, da werden ja, einige noch zuhören, die entweder schon Muttis sind und sich nochmal dran erinnern wollen oder noch Mutti werden. Ja, und das wird auf jeden Fall spannend. Hört mal
oder
rein.
Oder eher Hebamme werden wollen. Ich glaube, das Hebamme ist eher das Thema. Ach. Ja.
Jetzt hast du ja, bevor wir jetzt so richtig in die Materie einsteigen, du hast ja noch die Ausbildung gemacht.
Richtig.
Und es gibt ja mittlerweile ein Studium.
Das ist korrekt.
Hast du dich da schon mal mit befasst, wo so die Unterschiede, die größten Diskrepanzen bestehen? Und gibt's da vielleicht jetzt auch mittlerweile schon so einen Trend, dass so die Studierten kommen und sagen, ich bin ja studierte Hebamme, du hast ja nur die Ausbildung oder wie läuft das?
Also witzigerweise, ich beantworte jetzt direkt mal die letzte Frage. Wir sind ein großes Team von Hebammen, wo ich arbeite und da sind jetzt schon mehrere dabei, die es studiert haben, noch zusätzlich, weil das können wir ja auch machen. Wir haben ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall habe die 3-jährige Ausbildung gehabt oder habe sie gemacht und kann jetzt im Nachgang noch sagen, ich möchte noch zusätzlich studieren und den Bachelor machen. Habe ich mich persönlich gerade dagegen entschieden. Ich mache es nicht, aus unterschiedlichsten Gründen. Und es gibt aber Kollegen, die es gerade machen, schon gemacht haben oder noch überlegen zu machen oder völlig damit klar sind und es einfach nicht machen. Und da herrschen sehr interessierte Gefühle so zwischen uns. Also die einen sind einfach total interessiert und fragen die anderen aus, wie ist das jetzt überhaupt und was bringt es für dich? Und ich habe speziell dazu nochmal mit meiner Kreisleitung gesprochen, die ist nämlich auch eine studierte Hebamme. Und ich habe sie gefragt, wie sie den Vorteil oder wo sie den Vorteil in der Praxis sieht, ob sie überhaupt einen Vorteil in der Praxis sieht. Und sie sagt, in der Praxis, im Kreissaal, an der Frau oder im Zusammenspiel mit der Frau, im Fühlen mit der Frau, sieht sie absolut gar keinen Unterschied durch das Studium. Wo sie aber einen absoluten Unterschied sieht, ist in der Kommunikation mit den Ärzten. Ne? Dass du auf so ein bestimmtes Level mit denen kommst. Ne? Du hast ein anderes Standing mit Medizinern. Sie sagt, sie kann ihr Handeln besser beweisen als Hebamme jetzt, wenn sie über irgendwelche Fakten spricht, die sie da so gelernt hat. Sie sagt, Vorteile sind auch noch, die Akademisierung bringt auch einen höheren Stand und somit mehr Geld irgendwann.
Die ist ja Kreisleitung. Das dachte ich mir nämlich gerade als erstes. Also, dass quasi deine Vorgesetzte ja studiert ist. Also, das scheint ja dann schon so ein Vorteil zu sein.
Du meinst, weil sie dadurch Kreisleitung ist?
Genau.
Sie war schon vorher Kreisleitung.
Ah, okay.
Aha. Genau, also, als Hebamme ist man Kreisleitung.
Nee, unter anderem. Ich denke mal, das ist einfach so eine wie Pflegedienstleitung. Das ist
ja, aber du bist da die Leitung in dem Moment jetzt im Kreissaal dann. Also du übernimmst
Eine Kreissaalleitung bedeutet im Endeffekt, die hat ihre ganzen Schäfchen so unter sich, die anderen Hebammenkollegen. Die ist so, haben wir mehrere Kreissaalleitungen, 2 bis 3 sogar. Und die, ja, das ist gut, weil dann fällt es nicht nur auf einen ab, die ganze Orga, Dienstplan schreiben, was weiß ich, was die alles für Aufgaben haben. Katastrophal eigentlich, ne? Also ich möchte es gar nicht. Ich finde es super, dass die das machen. Es ist einfach mega kompakt, ne? Ja.
Ja, Genau. Ich dachte, das wäre wie in der Notaufnahme. Also da ist ja das ungeschriebene Gesetz, vergebe kein Bett, ohne den Pfleger oder die Pflegerin zu fragen. Ansonsten hast du also Schwester Rabiata, dann hast du sie wirklich leibhaftig bei dir. Ja, das geht bei uns zum Beispiel gar nicht. Also da darf kein Arzt oder keine Ärztin sagen, gehen Sie bitte auf Bett 8. Das muss freigegeben werden von, ja, den PflegerInnen da draußen. Das ist schon, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, Luis, aber...
Das habe ich tatsächlich noch nicht wahrgenommen. Aber eigentlich machen die das immer unter sich aus. Die Ärzte sind eigentlich, die kommen dann einfach nur zum Patienten irgendwann... Jetzt frage ich mich tatsächlich, um jetzt so langsam in die Materie einzusteigen, das war auch direkt eine Frage aus der Community, ab wann muss ich mich denn um eine Hebamme kümmern? Also ab wann habe ich denn den ersten Kontakt zu einer Hebamme als werdende Mutter?
Man hat ja ganz oft das Gefühl noch von früher, dass die Frauen sich erst melden, wenn so die ersten 12 Wochen, wenn sie die so hinter sich haben, ne? Weil da die größte Gefahr der Gefehlgeburt einfach noch so im Raum steht. Und am besten ist es aber wirklich, wenn die Frau sich unmittelbar bei positiven Schwangerschaftstest bei der Hebamme meldet. Vielleicht
Warum?
Sogar noch früher.
Also
weil es in Deutschland einfach einen Hebammenmangel gibt und es sind zu wenig Hebammen da, auf die ganzen Frauen verteilt. Und die Frau, die sich erst im 3., 4., 5. Monat meldet, die hat fast gar keine Chancen mehr.
Okay.
Eine Hebamme überhaupt zu finden.
Du sagst jetzt aus organisatorischen Gründen, nicht weil dann man schon besseren Einfluss durch Massagen auf die Geburt nehmen kann oder so. Oder?
Doch, das ist, hast du gut gefragt, weil das ist natürlich auch total gut, wenn die Frau schon von vornherein super schnell in Kontakt mit einer Hebamme kommt, wenn die zwei zusammen die Schwangerschaft mehr oder weniger erleben, weil sie hat einen viel intensiveren Ansprechpartner als im Vergleich vielleicht zum Gynäkologen. Genau, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil da war ich vorhin noch nicht fertig auf den Unterschied. Ne? Eine Hebamme kann tatsächlich eine Schwangere und eine Gebärende und eine Wöchnerin komplett ohne Gynäkologen die ganze Zeit betreuen, solange alles physiologisch verläuft. Sie hat erst eine Hinzuziehungspflicht, wenn irgendeine Pathologie ins Spiel kommt. Solange das aber nicht der Fall ist, kann die Frau mit der Hebamme zu Hause gebären, wie auch immer. Sie muss nicht einen Arzt haben. Sie ist noch nicht mal verpflichtet, irgendeinen Ultraschall in der Schwangerschaft zu haben oder wie auch immer. Eine Frau ist frei und kann unabhängig davon sich selbst aussuchen, wo sie hin möchte, ob zur Hebamme oder nicht. Im anderen Fall wiederum ist es so, dass ein Arzt die Hinzuziehungspflicht einer Hebamme hat bei einer Geburt.
Ach, das ist ja cool.
Keine Geburt darf ohne Hebamme stattfinden in Deutschland.
Wo du gerade schon von Pathologie redest, da können wir ja gleich mal auf die Materie eingehen, so ein bisschen, was uns die Retterinnen und Retter gefallen und wir uns natürlich auch. Es kommt immer wieder vor, dass wir natürlich auch zu schwangeren Frauen gerufen werden und die sich eben auch über gewisse Sachen beschweren. Was sind denn so, ist schwer zu sagen, aber die Nebenwirkung einer Schwangerschaft, also was erleben Schwangere eigentlich immer mal, sowas kann so kommen. Ich weiß, ich hatte mal jemanden zum Beispiel mit einem schnellen Herzschlag und so weiter und da sagte uns dann auch der Gynäkologe, das kann vorkommen mal oder eben Schwangerschaftsdiabetes, auch ein schönes Stichwort. Was sind da so deine Erfahrungen?
Meinst du vielleicht auch speziell auf den Rettungsdienst bezogen, das, was euch meistens so begegnet, also warum ihr angerufen werdet, von welchen...
Einerseits das, andererseits, was kommt immer vor? Also man könnte ja auch sagen, Gewürzgurken mit Nutella. Das wäre auch so eine, also es geht nicht nur ums Medizinische, manchmal auch einfach so um typische Sachen. Hier hören ja wirklich viele zu. Ne?
Das ist ganz normale Schwangerschaftsübelkeit zum Beispiel zu Beginn ist ja relativ bekannt und auch super normal aufgrund der ganzen Hormonumstellung. Müdigkeit, ne? Das sind ja eigentlich gar keine Pathologien, sondern normale Umstellungszustände, ne, die je nach Betrachtungsweise mal schlimmer, mal weniger schlimm sind für die Frauen, ne? Und ich glaube, ganz oft kommen Frauen mit Hyperemesis, mit dem RTW angefahren, also die sehr stark erbrechen immer wieder, dadurch super wenig Flüssigkeit noch in sich haben. Das sind solche Sachen. Was kommt denn noch später? Richtige Pathologien mit dem RTW sind natürlich Blutung, wo es ganz gut ist, euch zu haben.
Wobei das auch mal aus unserer Sicht so Sachen sind, da kann man, also man kann ja null da, man wird da zu einer Frau geschickt, die man nicht kennt, wo man gar nichts weiß eigentlich, ist froh, wenn man noch so ein bisschen was aus dem Mutterpass entziffern kann und es noch irgendwie deuten kann. Und ich finde das immer ganz, also mehr als einpacken, fahren können wir tatsächlich in den meisten Fällen nicht machen, weil es ist ja ganz schwierig, da irgendwas irgendwie einzuschätzen. Würdest du denn sagen, da muss dann wirklich der Rettungsdienst auch immer kommen oder könnte man einfach sagen, wenn man irgendwelche Abnormalitäten feststellt, direkt einfach schnellster Weg, Notaufnahme.
Also in Bezug auf Blutung, weil wir das ja gerade angesprochen haben, finde ich das wirklich super wichtig, dass ihr einfach nur einpackt und kommt, weil das ist das Beste, was uns allen passieren kann. Wichtig ist da noch zu wissen, wenn wir das gerade mal ansprechen, wenn eine Frau schwanger ist und euch angibt am Telefon, ich bin schwanger, ich blute, dann und ihr dahin fahrt, egal wer von euch dabei ist, ob der Retter dabei ist oder der Notarzt vielleicht schon und so weiter und so fort, ist es super wichtig, euch ein Bild von der Blutung zu machen und zu fragen, darf ich mal auf die Blutung schauen, dass ihr die Stärke, euch der Stärke der Blutung bewusst werdet. Weil wenn ihr uns die schon im RTW oder telefonisch übergebt im Kreißsaal, dass ihr sagt, wir kommen mit einer blutenden Frau und ihr sagt uns, die Frau blutet periodenstark zum Beispiel in der Schwangerschaft oder sogar noch mehr, dann wissen wir ganz genau, wir haben das ganze Team für eine Notsektion bereitstehen. Dann fackeln wir nicht lange rum, müssen nicht mehr gucken, die Frau kommt, wir sehen die Blutung, bam, 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 bam. Und das Kind kann geboren werden und wir können es vielleicht noch retten. Ich kenne einen Fall, wo das leider passiert ist, wo leider sich keiner ein Bild gemacht hat von der Stärke der Blutung und wo es dann dadurch nicht heftig genug rüberkam, dass wir oder dass die in der Situation nicht gut genug vorbereitet waren. Und ich glaube, das ist wirklich bei einer Blutung Sekunden-Minuten-Sache, die da echt Leben retten können.
Da muss man aber auch sagen, ich finde, das ist super schwer einzuschätzen, also ich weiß nicht, wer mal ein unstillbares Nasenbluten gesehen hat oder eine Kopfplatzwunde, Kopfhaut gerade bei Kindern, das blutet ja ohne Ende, dass man jetzt allein vom Anblick ist man, glaube ich, als Retter zu viel Blut gewohnt, weil ich kann tatsächlich dann aus einem konkreten, also ich denke mir, wenn ich mal sieht, ein unstillbares Nasenbluten, was aus diesen kleinen Nasengefäßen da rauskommt an Blut. Und dann ist man einfach okay, dann denkt man sich, okay, das bringt den Patienten ja nicht um, das macht keine Kreislaufprobleme, das ist für mich jetzt viel Blut, aber so viel scheint es ja für den Körper nicht zu sein. Und ich kann mich nämlich erinnern, wir waren mal um 3 Uhr morgens bei einer Schwangeren, die angerufen hat, weil sie irgendwie über Blutungen klagte und das war halt irgendwie so ein bisschen verteilt überall und sah für mich jetzt auch nicht mehr aus, wie ein unstillbares Nasenbluten das machen würde. Aber wir sind
vaginale
dann auch,
Blutung?
Nee, es war tatsächlich eine Plazenta Previa. Also dann mit wehenden Fahnen auch direkt in die Notsektio, also in den OP gefahren. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was draus geworden ist, aber ich finde es schwierig einzuschätzen tatsächlich.
Hast du einen plastischen, also eine plastische Beschreibung? Ich mache das in Erste-Hilfe-Kursen teilweise immer mit, stellen Sie sich vor, ein Schnapsglasblut oder so ein Whiskyglas, um einfach die Fülle manchmal und wie groß das aussieht. Das mache ich, also ich schütte dann gerne mal so ein bisschen Wasser auf den Tisch, damit die so sehen,
also,
das ist viel.
Mir reicht schon der Gedanke überhaupt, eine Schwangere blutet.
Ja, okay.
Punkt. So, das reicht schon bei mir an totaler Präsenz und Aufmerksamkeit zu sein und mir die Blutung anzugucken. Wenn eine Frau sagt, ich blute, dann bin ich auf 100% und schaue, wie viel Blut ist in der Vorlage. So, und ist die Vorlage, ja gut, okay, ich hab ja meine Periode, als Frau kann ich es gut einschätzen, wie man so blutet, ne? Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut, ne? Aber es ist ja eine normale, wenn es periodenstark ist, ist es schon viel zu viel. So, es kann aber auch sein, dass es dem Kind trotzdem gut geht. Es kann aber auch schon sein, dass es schon scheiße ist. Und deswegen, da ich nicht weiß, an eurer Stelle jetzt zum Beispiel als Retter und ich auch gar keine Möglichkeit habe zu gucken, wie geht's dem Kind, sehe ich Blut, sage ich, ich sehe Blut, dass die Frau blutet, wir fahren ganz schnell und Leute, seid bereit, fertig.
Das heißt, also
das reicht
wirklich,
ja uns schon.
Vom Schlimmsten erstmal ausgehen, das machen wir im Rettungsdienst ja sowieso häufig.
Ja.
Und dann empfiehlt sich
bei
auch
einer
wirklich
blutenden Schwangeren auf jeden Fall.
Muss man aber bei einer Blutung immer den Rettungswagen rufen oder, ich glaube, das hattest du ja schon gefragt, ne? Oder reicht es auch ab ins Auto und der Mann, Frau, wie auch immer, Mutti, Papa, fahren einen ins Krankenhaus?
Ja, also das reicht natürlich auch. Also ich glaube schon, wenn man, okay, es kommt natürlich nochmal drauf an, wie ist der Mann gerade drauf, ne? Was ist, wenn der jetzt eine volle, ich hatte letztens eine Kollegin da, die hatte geblutet, selber, schwanger und da waren nämlich alle auch total aufgelöst und ich glaube, so eine Situation ist natürlich mit einem RTW nochmal besser verpackt, weil die einfach cool bleiben, weil die ordentlich fahren können, ne? Weil wenn ich jetzt selber total schräg drauf bin und mein Mann und wir zum Schluss deswegen noch einen Unfall machen, ist auch nicht so förderlich.
Ja, außer das Köpfchen guckt schon raus, dann werde ich aber auch ein bisschen nervös da hinten, ne? Rettungswagen.
Okay.
Aber wir sind ja jetzt gerade bei Pluto gewesen. Nee, natürlich versuchen wir da auch immer gut zu bleiben. Fritsche Lagerung immer anzuwenden oder eher nicht?
Du meinst jetzt bei einer Schwangeren?
Wenn es gibt jetzt, ja, beispielsweise.
Also bei einer Schwangeren eigentlich bringt das auch nichts mehr. Ne?
Okay.
Ne? Also es bringt einfach nichts, die Lagerung. Die bringt im Nachgang vielleicht was. Ne? Die Fritsche Lagerung dient ja eigentlich auch viel dafür, dass du dir zwischen den Beinen dann ein Bild machen kannst, wie viel Blut ist überhaupt geflossen.
Mhm.
Klar kannst du Nachgeburt, ne, sag einzuschätzen, dann auch vor der Geburt dir ein Bild davon machen. Kannst du machen, wenn die Frau sich wohlfühlt. Wobei sie ist ja schwanger und ich weiß nicht, wie gern sie dann in dem Moment auf dem Rücken liegen möchte. Und wenn sie wirklich eine Plazenta-Lösung hat, im schlimmsten Falle, und deswegen blutet, dann hat die sowieso total Schmerzen, dass sie sich nicht mehr so lagern lässt.
Eine Sache vielleicht, also wir sind jetzt zwar schon an dem Punkt, dass okay, das Baby jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer ist im Bauch. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist, das totgeschwiegen wird. Ich habe es letztens erst zufällig, habe ich eine Reportage auf WDR 5 gehört, also Radio. Da ging es tatsächlich darum, das wusste ich gar nicht, dass ich meine, es waren in den ersten 12 Wochen tatsächlich ja der Anteil Fehlgeburten gar nicht so gering ist, wie man denkt. Ich glaube 30 oder 33%. Ne? 1 von 3 Kindern ist rein statistisch entwickelt sich nicht komplett. Und deshalb, ich weiß nicht, ob du da einen Tipp hast, gibt es zum Beispiel, das ging dann darum, dass die eine sagte, sie hat es direkt allen erzählt, dass sie schwanger ist, voll begeistert. Und dann war es eben ein Abbruch. Und dann fand sie das voll schwierig, den Leuten das zu erzählen. Und dann eben den Gegenfall, man erzählt es niemandem, weil man ja Angst hat, es könnte ja abbrechen. Und dann steht man aber irgendwie da vor der Rechtfertigung, hör mal, warum bist du denn auf einmal jetzt so schlecht drauf? Warum bist du krank? Oder wieso hast du das nicht erzählt? Hast du da irgendwie einen Ratschlag vielleicht aus beruflicher oder persönlicher Perspektive?
Die Frage finde ich total schön, denn darüber machen sich ja wirklich viele Gedanken. Und da kommt es ganz darauf an, wie gehe ich überhaupt mit Empfangen und Loslassen um? Das ist natürlich total individuell und da muss ich für mich gucken, wie fühle ich mich? Möchte ich mich einfach freuen und möchte ich, also dass ein Kind oder dass irgendjemand von uns stirbt, ist immer möglich, ne? Und so da geht's ja um ganz viel um Leben und Tod und Einstellung überhaupt zum Tod. Und wenn ich schwanger werde, das erste Mal, komme ich natürlich intensivst in den Kontakt, weil ich ja wahrscheinlich, wenn das Kind gewünscht war und geplant war, überhaupt nicht möchte, dass jetzt hier irgendjemand stirbt. Ne? Und dann fängt es an, dass ich mich überhaupt erstmal im Gedanken mit diesem Thema Tod auseinandersetze. Und ich finde es so schön eigentlich, egal in welcher Woche man ist als Frau, dass man, wenn man Lust hat, sich zu freuen, mit den anderen zusammen freut und es einfach mitteilt. Und wenn dann der Moment kommt, dass ich davon wieder loslassen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann gehört das genauso mit zum Leben dazu. Und die Leute, die um einen drumherum sind, sind ja dann auch wieder mit ihrer eigenen Einstellung zum Tod konfrontiert. Und das ist ja auch eigentlich nützlich, denn dann können sich viele Gedanken machen, wie stehe ich eigentlich dazu, wie komme ich eigentlich damit klar und was interessiert mich jetzt im Endeffekt erstmal mein Gegenüber, ob er mit dem Kind, also oder mit dem Tod oder mit der Fehlgeburt von mir klarkommt, das ist ja erstmal nicht mein Problem. Mein Problem ist in dem Fall die Fehlgeburt, ne? Und wo ich traurig drüber bin und auch total traurig drüber sein darf und wenn die anderen mich da nicht mittragen können, dann ist das auch nicht mein Problem, dann ist das deren Problem. Die müssen mich ja nicht tragen. Ich kann mir selbst für mich verantwortlich sein. Da kommt es immer darauf an, was will ich von meinem Außen? Will ich die nicht mit belasten? Zum Beispiel Oma und Opa, solche Gedanken kommen ja auch manchmal. Ich will die dann nicht mit solchen Themen belasten, deswegen sage ich denen das nicht. Was ich denen aber auch dadurch nehme, ist die Freude, wochenlang, die ja auch anhalten kann. Super interessante Frage und ich finde es total schön, wenn man sich darüber Gedanken macht.
Ich kann mich tatsächlich jetzt von einem ganz konkret, ich spiele ja Fußball und hatten letztens ein Meisterschaftsspiel Und dann, wir haben so ein ganzes, ist eigentlich ein Verein, mit wo auch ganz viele Leute dabei sind, die schon seit Jahren da Fußball gespielt haben, in Rente sind, immer noch kommen. Und da war einer super liebe Seele, der jetzt Opa werden wird. Und der auf einmal anfing zu weinen tatsächlich. Dann wurde es auch mega still, weil er tatsächlich die Nachricht bekommen hat, dass sein Enkel Down-Syndrom haben wird, sehr wahrscheinlich. Und das kam mir jetzt tatsächlich gerade, weil sie eben sagte, mit der Chance, sich zu freuen, einfach die Emotionalität, die sieht man darin, wie sehr die dann auch natürlich bei den Großeltern ist und so weiter. Das ist jetzt natürlich leider ein negatives Beispiel, vielleicht. Aber ist ja auch genauso positiv dann, wenn alles gut ist. Also da denke ich dann auf jeden Fall, dass es Sinn macht, das zu teilen.
Ja, und die Gedanken dahinter sind ja eigentlich das, was uns leiden lässt oder auch nicht, ne? Und unsere Vorstellung, die wir hatten, wie was zu sein hat. Also wenn ich traurig bin über eine Trisomie 21 zum Beispiel, dann hatte ich andere Vorstellungen, wie es mit mir meinen sollte. Ja, aber so ist es ja dann in dem Moment nicht. Und da kommt es ganz drauf an, wie schaue ich der Realität dann auch ins Auge? Was passiert mit mir? Wo entscheide ich mich hin? Aber das ist jetzt natürlich auch nochmal eine krasse Philosophiestunde mit der Frage, die jetzt aufgehen könnte. Ne?
Ich wollte auch gerade sagen, ich kenne auch echt ganz viele Familien, die natürlich am Anfang schluckten, aber jetzt wunderbar, also mit ihrem Kind leben, mit Down-Syndrom. Das sind auch schöne, schöne Momente, die zeigen auch, wenn sie sich freuen. Und also die Emotionen sind da ja immer sehr gut ausgeprägt, wenn sie die dann eben zeigen. Und genau, da, klar, am Anfang ärgert man sich wirklich sehr, denke ich mal, ne, wenn eben diese Erkrankung mit dabei ist, aber man kann damit auch, denke ich mal, ganz gut leben und irgendwann klarkommen, hofft man, oder?
Kommt ganz drauf an, keine Ahnung. Also ich hatte, wo ich schwanger war mit dem ersten, war mir immer klar, es ist egal, welche Erkrankung der hat oder was auch immer. Ich war so stolz. Ich habe gedacht, ich bin schwanger, wir kriegen ein Baby. Das ist doch mir egal. Ne? Der kommt so oder so.
War das beim Dritten auch noch so? Oder war, ja? Oh mein Gott, ich bin schon wieder schwanger. Wir bekommen mal wieder ein Baby.
Nein, gar nicht. Nein. Wir haben uns witzigerweise auch nie sagen lassen, was es wird. Also wir hatten drei Überraschungen. Ne? Wir wollten das nie wissen. Und beim zweiten, als der zweite auf die Welt kommt, sagte ich so, oh, es ist wieder ein Junge. Ne? Und er sagte, es ist nicht so schlimm, du kriegst noch eins. Und dann kam das dritte und dann habe ich ja echt auch wirklich ehrlich gesagt die Hoffnung gehabt, es könnte ein Mädchen sein. Und ich habe es mir aber absichtlich nicht sagen lassen, weil ich dachte, wenn ich mir das sagen lasse und der Arzt mit seinem Ultraschallgerät mir sagt, es ist ein Junge, dann kriege ich einen totalen Anfall, ja, im Sinne von Enttäuschung und boah, Mann ey, ich habe es mir aber anders gewünscht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann will ich es gar nicht wissen und lass der Natur freien Lauf und schau mal, was mein Körper mit mir macht, wenn die Realität kommt. So, und dann kam dieses Wesen auf die Welt und mein Mann flüsterte mir ins Ohr und sagte, es ist übrigens schon wieder ein Junge, ne? Und ich gesagt, hör mal, das ist doch göttlich, es ist egal, es ist doch scheißegal, was es ist. Es ist unser Lebewesen, was da gerade geboren ist. Es ist doch egal. Und es war so schön, weil der Körper, die Hormone dich so besänftigen, dass es eigentlich total bescheuert ist, wenn man sich vorher sagen lässt, was es wird. Ich finde es einfach nur eine Riesenüberraschung und so schön, wie die Natur das für einen bereithält. Ja, deswegen wollte ich mir das nie sagen lassen.
Ja, also meine Schwester hat es auch tatsächlich, ist jetzt wieder schwanger und hat übrigens am Anfang gesagt, als sie die erste Geburt hinter sich hatte, nie wieder eine Geburt mitmachen, nie wieder möchte ich das. Und irgendwann kam sie eben mit dem, du bist schon wieder Onkel und sie freute sich auch tierisch, dachte so, oh Gott, du hast doch gesagt, nie wieder. Und dann meinte sie, nee, ich finde das jetzt ganz toll. Und hat die Natur da was bereitgelegt, dass man sowas, also die Schmerzen, sofern es Schmerzen sind, können wir dann gleich nochmal drüber reden, dass man das irgendwie wieder vergisst nachher?
Ja klar, absolut. Also du kannst selbst jetzt, ich habe nur noch die Idee davon, wie es sich angefühlt hatte. Als ich zum Beispiel das erste bekommen habe, war es so und so. Und beim zweiten habe ich dann gedacht, wo es dann wieder losging, ach Mist, okay, das war das. Ne, das wird dir dann wieder so bewusst kurz und du denkst so, oh krass, das Körpergefühl hatte ich vergessen. Also du kennst noch die Geschichte darüber und du kannst noch, hast noch irgendwelche Punkte so in dir, wo du denkst so, okay, so muss es gewesen sein, aber du vergisst das Gefühl. Du kannst es nicht mehr nachempfinden.
Sind es denn immer Schmerzen, die man da empfindet bei der Schwangerschaft? Oder gibt es da irgendwie auch, also ist jeder Schmerz anders?
Bei der Geburt, meinst du? Ja, also kommt ganz drauf an, auch da wieder, wie ich das sehe. Ne? Es gibt ganz viele Frauen, die empfinden es gar nicht so als Schmerz, sondern genießen es sogar. Und bereiten sich vor, mindsetmäßig, wie möchte ich überhaupt, die benennen zum Beispiel schon nicht die Wehe als Wehe, sondern als Welle. So, wenn ich eine, da habe ich schon ein anderes Wort dafür. Also signalisiert das meinem Körper auch schon einen ganz anderen Zustand. Ja, es kommt über mich, es trägt mich, es nimmt mich mit. Ich akzeptiere das, ne? Oder es kommt, oh Scheiße, da kommt schon wieder der Schmerz. Ne? Da habe ich schon eine ganz andere Einstellung, eine körperliche Abwehr gegen diesen Moment. Und dann macht natürlich alles zu. Bei Geburt und Geburtsschmerz geht's ganz viel um Hingabe. Das ist ein Riesenthema für sich allein. Ich glaube, da könnte ich jetzt 100 Stunden drüber erzählen. Da begrenze ich mich jetzt, glaube ich, mal. Aber ich kann jeder Frau mitgeben, wenn sie bereit ist, und das sehe ich auch im Kreissaal, sich wirklich hinzugeben, egal wie diese Geburt für sie sein soll. Wenn sie sich einfach ihrem Schicksal und ihrem Körper und dieser Naturgewalt, die da über sie kommt, hingibt, kann es sich sogar wirklich zur Freude entwickeln.
Wo wir jetzt bei der Freude sind, mal zum krassen Gegenteil der Trauer vielleicht, beziehungsweise eher dem nicht so gut gehen. Und direkt zur ersten Frage, direkt aus der Community. Ich merke schon, eigentlich bräuchten wir noch einen Hebammen-Podcast Teil 2 und 3, um mal jedes Themenfeld ausführlich abzufrühstücken. Und zwar, das hatte ich tatsächlich gar nicht, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar die erste Frage, mich würde interessieren, woran man erkennt, ob eine Frau postpartal eine Wochenbettdepression oder einen Babyblues hat. Woran kann man dies unterscheiden und was sind vielleicht die Unterschiede zu in Anführungsstrichen normalen Depressionen?
Ja, also ein Babyblues, der findet so ab dem dritten Tag meistens statt und der dauert so eine Woche lang. Also es kommt meistens mit dem Milcheinschuss und dem Hormonabfall, den die Frau da erlebt. Und das ist einfach eine totale Schwankung im Körper, eine hormonelle Geschichte, die einen dazu bringt, mal kurz so einen richtigen Downer zu empfinden. Ne? Und ich glaube, wir haben ja dieses Gefühl von wegen, wow, da kommt ein Baby, wir sind Eltern und wir müssen glücklich sein. Und es passiert meistens erstmal gar nicht, weil wir so fertig sind von dieser ganzen neuen Aktion, die da, ja, diese Rollen, die wir jetzt neu bekommen. Das ist einfach so heftig für alle Beteiligten, dass so ein Baby bloß eigentlich fast selbstverständlich ist, dass man so mal richtig kurz so einen Downer hat. Aber wie gesagt, der bleibt meistens nur eine Woche und Symptome sind zum Beispiel Appetitlosigkeit oder einfach erschöpft sein, mal ein bisschen rumheulen, ein bisschen so, ja, vielleicht auch periodenähnlich, so oder PMS-mäßig, wenn so eine Frau so drauf ist, ne? Und eine Wochenbettdepression ist wirklich eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung. Die kann in den ersten 12 Monaten nach Geburt auftreten und betrifft so ungefähr 10-12% der Frauen sogar. Und ja, am besten ist man da aufgehoben, wenn man wirklich zu einem Arzt geht und ja, sich helfen lässt. Ganz oft ist es aber so, dass die Frauen sich krass isolieren und das ist ja dann eigentlich auch wieder schwierig, dann die Frauen da, es ist ja meistens bei Depressionen so, dass man anfängt, sich zu isolieren. Und deswegen ist es total wichtig, dass alle im Umfeld einer Mutter einfach aufmerksam bleiben. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, hat die Frau eine Depression oder nicht, gibt es zum Beispiel im Internet so einen Fragebogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau heißt. Habe ich leider vergessen zu gucken.
Du schickst uns den nachher einfach, wir packen das hier mit rein.
Das kann ich machen. Super, genau. Den kann ich nämlich dann durchgehen und da kriege ich ganz schnell raus, habe ich eine Depression oder ist es einfach nur ein Babyblues.
Ach so, das ist da tatsächlich extra für, ich weiß nicht mehr, es gibt nämlich so Fragebögen mit ihren Gefühlen in den letzten 2 Wochen. Und da gibt es, glaube ich, dann so Punkte, die es für jedes, ich fühlte mich außerordentlich glücklich, ich fühlte mich außerordentlich traurig, bla bla bla. Und wenn man dann so einen Score hat, dann weiß man, glaube ich, so.
Genau, cool. Genau. Ja. Okay. In welche Richtung es geht.
Gibt es übrigens in der PSNV auch, ne? So eine Skala, die man dann immer ausfüllt. Also da gibt es sowas auch, in der psychosozialen Notfallversorgung. Wenn es gerade um traumatische Erlebnisse geht, auch da wird bewertet, wie suizidal ist jemand, wie depressiv ist jemand. Wird da eben auch, habe ich heute gelernt in Dresden. Tatsächlich von uns. Also wir haben hier eine ganz große PSNV-Gruppe, ja, für Depressionen und alle möglichen Erkrankungen dieser Natur. Also, aber der Babyblues muss nicht immer sein. Oder gibt es auch Methoden, den zu verhindern? Geht er auch von alleine?
Das ist auch eine schöne Frage. Da geht's auch wieder um Hinnahme und Annahme der Situation, Hingabe und Annahme der Situation. Das waren die richtigen Worte. So. Und vor allen Dingen, wenn die Frauen, ganz oft ist es so, dass die Frauen im Krankenhaus ankommen und da ihren Wusel haben. Die ersten 1 bis 3 Tage, die gehen auf Station und du denkst so, da kommt die Putzfrau rein, dann kommt da jetzt nochmal ein Pfleger rein, dann kommt jetzt die Essenfrau rein, ständig kommt irgendjemand rein. Dann hatte man, als Corona jetzt war, echt einen mega Vorteil, weil wenigstens weniger Besucher da waren. Das heißt, die Frau konnte ein bisschen zu sich kommen. Was super wichtig für Frau und Kind ist und was immer noch mega auf der Strecke bleibt, ist auch in den ersten Tagen intensiv zu bonden, ja, die Kinder auf die Brust zu nehmen, am besten Tag und Nacht und nackt. Nur eine Windel an, Mama obenrum nackig. Da passiert so viel. Da passiert so viel für hormonell, für den Milcheinschuss, dass die Milch in Gang kommt, obwohl die Kinder noch nicht mal unbedingt nur an der Brust hängen müssen und saugen müssen, sondern einfach nur da sind. Und auch dieses Ankommen an sich, werden ja aus ihrem Universum einfach entrissen, so entbunden. Und die müssen ja auch erstmal ankommen. Alles ist für die anders. Sie sind sogar andere Naturgesetze spielen für die jetzt eine Rolle als vorher, ne? Und da ist das Beste, was man tun kann, Körperkontakt, Bonding ohne Ende. Und wenn man sich ruhige Tage beschert, vielleicht sogar nach Hause geht früher oder wirklich im Krankenhaus dafür sorgt, dass es super ruhig ist und man ankommen kann, ja, ist so ein Wochenbett auch viel entspannter. Und so ein Babyblues fällt viel geringer aus.
Was übrigens auch sehr für dieses Bonding spricht, ist jetzt eine Studie, die, glaube ich, jüngst durchgeführt wurde. Die hat, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen, da hat man jedenfalls Känguru-Babys betrachtet und die werden ja die ganze Zeit quasi bei der Mutter getragen. Und das ging nämlich in Bezug darauf, hat man diese Studie da, das ist nämlich genau zu demselben Schluss gekommen, dass Kinder das wirklich massivst brauchen in den jungen Jahren, dieses Bonding. Und das ging da nämlich dann in Richtung, wie geht man da mit Frühchen um, beziehungsweise auch Kindern, die im Inkubator sind. Ich glaube, 2 Stunden oder so am Tag werden die herausgeholt. Das, aus Sicht der Studie war das dann tatsächlich aber schon zu wenig. Und das, was du sagst oder andeutest, das spricht ja auch schon so ein bisschen dafür tatsächlich.
Ja. Ja, bei Frühchen ist es natürlich nochmal eine andere, besondere Situation, ne? Weil die ja einfach da drin liegen müssen die meiste Zeit. Oder vielleicht ist es da auch schwieriger für die Frauen, wirklich da zu sein. Kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Aber auf jeden Fall, wenn alles gut ist, legt euch mit euren Kindern ins Bett und bleibt da liegen. Dann ist es auch halb so schlimm.
Soll der Mann halt mal ein bisschen sich kümmern, ne?
Ja, der Mann hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Rolle dann auf einmal in seinem Leben. Das tun mir die Männer fast immer leid, weil die müssen ja der Gesellschaft mega krass entsprechen. Auf einmal müssen sie Wäsche machen, was sie vielleicht vorher noch nicht gemacht haben. Dann müssen sie putzen. Ich weiß es ja nicht, wie so jeder Mann drauf ist, aber manche Männer haben da echt, ja, Anfangsschwierigkeiten und auch massiven Druck so innerlich. Die sind der Versorger jetzt auf einmal der Familie. Die haben ja nochmal ganz andere Themen am Schmecken, so ein Mann, ne? Und der kann auch nicht so richtig in seine Rolle kommen. Und vielleicht wäre es auch am schönsten für ihn, einfach mit der Frau und dem Kind zusammen im Bett zu liegen und zu gucken, wie fühlt sich jetzt unsere neue Rolle an. Stattdessen muss er draußen rumrennen, irgendeinen Scheiß organisieren, die Bude auf Vordermann bringen, weil die Frau rumknatscht, weil alles nicht so ordentlich ist wie sonst. Ne?
Ja, manchmal also, auch ein Erziehungscamp so ein bisschen für ihn. Ne? So, guck mal, Schatz, so ist das eigentlich, wenn du immer auf der Couch sitzt und ich hier alles mache und den Staubsauger hole und so weiter. Wenn es denn so ist bei euch da draußen. Aber das ist schon. Aber eigentlich kann er sich ja schon drauf einstellen, weil ich meine, in den letzten Wochen der Schwangerschaft, da kann die Frau ja jetzt ja auch nicht mehr alles wuppen. Ne? Da muss der Mann auf jeden Fall auch schon mal mit ran an die ganze Sache.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, hoffentlich. Oder die Frau, da muss man ja auch mal bedenken. Also der Lebenspartner, die Partnerin dann dazu noch.
Aber uns hören ja tatsächlich auch nicht nur werdende Mütter scheinbar oder Personen im Umkreis einer Mutter, sondern auch Rettungsdienstler. Und es gibt so dieses Never-Ending-Problem, die Frage aller Fragen quasi. Immer dasselbe, Blasensprung, gemeldet, Fruchtblase geplatzt und dann fährt man da mit Blaulicht hin und dann wird man begrüßt von einer fußläufigen Patientin, fragt kurz irgendwie Risikoschwangerschaft, nein, 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 es geht im Prinzip einfach nur um eine Taxifahrt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie aus den Filmen kommt, dass man irgendwie glaubt, man braucht einen Rettungswagen, weil wir sind alle der festen Meinung, wenn man oder der festen Überzeugung, wenn man ein gesundes Kind erwartet, ohne Komplikationen der Schwangerschaft und den Blasensprung hat, dann kann man doch ohne Rettungswagen ins Krankenhaus kommen.
Absolut, da hast du total recht. Das ist wahrscheinlich einfach nur...
Diese Stelle werde ich jetzt immer vorspielen.
Und wenn Sie noch Fragen haben, weil Sie mich gerade so erschrocken angucken, hier ist die Antwort von
ja, Nicole. Genau. Und fertig. Das reicht schon. Von Nicole, genau. Also, pass auf. Ich glaube, das kommt daher, weil natürlich bei Blasensprung und Wehen immer die Gefahr besteht, dass ein Nabelschnurvorfall auftreten könnte. Das kann passieren, wenn der Kopf das Becken nicht richtig abdichtet. In den letzten Wochen bei einer Erstgebärenden, sagen wir mal so ab der 37., 38. Woche, sollte der Kopf das Becken abdichten. Wenn eine Frau aufmerksam genug ist, wenn es ihr Frauenarzt oder ihre Hebamme, Hebamme wird es wahrscheinlich tun, Frauenarzt vielleicht nicht so, noch nicht gesagt hat, bei einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung, dichtet denn der Kopf das Becken ab, dann fragt einfach danach, wie sieht's aus, was soll ich machen bei Blasensprung? Soll ich da ein RTW jetzt rufen oder kann ich einfach in die Klinik? So, das ist einfach die beste Frage, weil dann brauche ich mir mal gar keine Gedanken mehr darüber machen. Und dann ist der Kopf einfach dicht und gut ist. Dann springt die Blase und ciao. Habe ich eine Mehrgebärende mit einer Querlage zum Beispiel oder wie auch immer, dann ist es relativ gefährlich. Dann sollte die aber auch vom Gynäkologen vielleicht schon vorher in die Klinik überwiesen werden und so weiter und so fort. Was ihr als Retter machen könnt, ist zu fragen, wie sieht's denn aus? Wissen Sie denn zufällig, ob das Köpfchen schon tief genug ist oder nicht? Mhm. Und wenn die natürlich gar nichts wissen, ist dann immer ein bisschen schwierig. Dann würde ich sie natürlich, weil ihr einfach auf dieser Seite dann seid, es sicherheitshalber so machen, dass ihr sie liegend abtransportiert. Meistens ist es aber so, dass die dann bei uns gefragt werden, dann von der Liege aufstehen und dann...
Genau eben. Ich weiß, der Sammy holt schon Luft, aber das ist nämlich die nächste Frage, muss ich kurz wegschießen. Das hören wir immer oft, meine Hebamme hat gesagt, ich muss liegen. Ja, und ihr könnt euch nicht vorstellen, in was für Etagen und merkwürdigen Positionen die Schwangere da liegt und erwartet, dass sie jetzt von uns runtergetragen wird, durch was weiß ich, für komische Wendeltreppen. Würdest du denn wirklich sagen, dass diese 20 Minuten liegen jetzt den Unterschied machen? Weil mehr fahren wir ja dann letztlich auch nicht.
Wenn in einem Fall des Vorfalles der Nabelschnur, ja. Und bei wen, ja. Dann macht es einen absoluten Unterschied. Sollte es wirklich so sein, dass die Nabelschnur da dazwischen steckt, zwischen Kopf und Becken und abgeklemmt wird, aufgrund, weil die Gebärmutter Wehen macht und das Köpfchen runterdrückt und somit die Nabelschnur gedrückt wird, dann ja. Dann macht es einen Unterschied.
Aber das muss die Mutter vorher wissen mit der Nabelschnur, ne? Weil das kriegen wir ja nicht einfach so
mit
raus.
Mit dem Köpfchen.
Ja, mit dem Köpfchen und der Nabelschnur.
Ihr kriegt es nicht raus. Ja, ihr kriegt es nicht raus. Also ich würde sie wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier irgendwie 3 Stockwerke, die zu schleppen hätte, und die hat jetzt, was noch wichtig ist, sie muss Wehen haben. Ne? Weil ohne Wehen wird der Kopf nicht nach unten gedrückt. Und wenn der Kopf nicht nach unten gedrückt wird, dann ist es auch... nicht so, dass die Nabelschnur komprimiert wird. Also, ich würde sie die 2-3 Etagen laufen lassen. So, dann liegt sie im RTW, dann ist sowieso wieder der Druck vom Kopf weg. Und in dem Moment, wenn sie bei uns von der Liege von euch aufsteht und zu unserer Untersuchungsliege läuft, hat sie auch kurz den Druck.
Ja. Okay, das werden wir dann mal so kommunizieren.
Es bringt natürlich nichts, jetzt vor Ort mit den Schwangeren andauernd zu diskutieren. Ja, was sollte der RTW da? Es ist einfach so, aber wir versuchen das jetzt mal so vorsorglich schon über dich und mit dir den Leuten da draußen mitzuteilen. Ne? Weil ich meine,
ja, genau, dass man das vorher fragt beim Arzt. Es ist wirklich alles Allerbeste, weil das Thema wird nicht weggehen. So.
Genau. Lagerung, so wie gelernt, Linksseitenlage, ne, wegen Vena Cava Kompressionssyndrom.
Kann man machen, genau. Ja. Manche Frauen liegen aber trotzdem auch gerne rechts. Also ich würde mich immer an der Frau dran orientieren. Wenn sie das Gefühl hat, ich fühle mich jetzt rechts aber besser, dann soll sie rechts liegen.
Fertig. Okay, weil es gibt ja so Energische, die sagen, nein, bitte nur links, so habe ich das gelernt, ne, damit sie nicht in den Schock verfallen.
Ja, so habe ich das gelernt,
so.
Genau.
Okay, also muss man sich auch keine großartigen Sorgen machen, wenn die Mutti sagt, das mache ich zu Hause auch schon immer so. Dann
richtig, perfekt, rein. Genau.
Die werdende Mutter, nicht die Mutti, aber vielleicht ist sie ja schon Mutti.
Ja.
Genau.
Kurze Erklärung dazu, es weiß ja vielleicht nicht jeder, Vena Cava Kompressionssyndrom, die verläuft rechts, auf der rechten Körperhälfte, diese riesige Hohlgefäß und könnte eine Ursache sein, warum eine Schwangere plötzlich bewusstlos ist und auf der rechten Seite vielleicht liegt, weil eben dieses ganze Gewicht diese Vene komprimiert und dann das eben zu einer Minderperfusion führen kann. Deshalb immer dann auf die linke Seite legen. So lernt es jedenfalls der Rettungsdienstler. Was würdest du dir denn, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt einen Tag RTW mitfahren, hörst jetzt irgendwie, keine Ahnung, Geburt 1 ist das Stichwort. Was wären denn so deine Fragen an die Patientin? Oder was würdest du dir im Mutterpass anschauen? Diese ganzen Kürzel und so, die kriege ich auch nicht mehr zusammen. KL ist Kopflage, glaube ich.
Kindslage.
Oh, ja.
Kindslage. Kindslage.
Bist du schon wieder was gelernt?
Schon wieder was gelernt.
Schön.
Du meinst jetzt, was du dann als RTW oder als Retter der dem Kreißsaal übergibst, wenn du die Frau bringst?
Genau, erstmal, was ich vielleicht die Frau fragen kann und was ich dann natürlich, um richtig flexen zu können, der Hebamme erzählen kann, damit sie denkt, boah, das waren ja richtig gute Jungs.
Ja, das waren richtig geil. Also, wichtig ist, wie vielte Schwangerschaft, ne? Ist immer gut. Ist sie überhaupt schwanger? Wir gehen davon aus, ihr geht zu einer Frau, die schwanger ist, also wisst ihr, dass sie schwanger ist. Braucht ihr nicht mehr fragen, sind sie schwanger? Sie ist schwanger. Aber wie vielte Schwangerschaft
ist? Ich stell mir das vor, wie du so... Ist da was drin?
Sind Sie jetzt wirklich schwanger? Ich glaube, Sie sind schwanger. Okay, also welche Woche ist sie? Welche Woche, ja? Ist es vor 37.0 ist es ein Frühchen. Wisst ihr das? Bestimmt, ne?
Ja.
Ja, perfekt. Womit kommt sie? Wie geht's ihr? Fertig. Und was ist zu Hause oder unterwegs schon passiert? Das ist auch noch wichtig zu wissen. Und Allergien und Blutgruppe. Fertig ist der Lack. Top. Also wie viel ist Schwangerschaft? Ist wichtig, ne? Und welche Woche sind die absolut wichtigsten Fragen? Und womit kommt sie, ne? Was hat sie jetzt? Hat sie einen Blasensprung? Hat sie Blutung?
Okay, das sollte man, denke ich, hinbekommen.
Wollen wir mal eine Geburt abspielen, die nicht mehr abwarten kann ins Krankenhaus? Da gab es nämlich auch eine Frage von auch von Ärztinnen, die uns jetzt hören und Ärztinnen, die uns zuhören. Die sagen nicht, was sind denn die absoluten Do's and Don'ts für Notärztinnen, Notärzte? Vor allen Dingen, wenn sie das noch nie hatten, so eine präklinische Geburt.
Wo sind wir in eurer Vorstellung? Sind
wir sind
zu Hause
jetzt beispielsweise oder im Rettungszimmer, aber machen wir es erstmal zu Hause. Fangen wir mal da an. Geht nicht mehr, wir kriegen sie nicht mehr in den Wagen rein. Jetzt geht's los.
Cool. Nix. Also, ihr seid einfach da. Die Frau wird eine ganz physiologische Körperhaltung annehmen. Sie wird auf alle Viere gehen. Sie wird sich irgendwo hinhocken. Oder vielleicht hockt sie auf dem Bett. Oder die wenigsten Frauen habe ich erlebt, oder weil ich habe ja schon ein paar Hausgeburten auch miterlebt, die sich einfach auf dem Rücken drehen und im Bett einfach ihr Kind kriegen. Nee, wenn ich alleine bin oder wenn ich in so einem Zustand bin, ach du Scheiße, das Kind kommt jetzt und ich bin alleine und vielleicht hat mein Mann noch den RTW angerufen, der kommt jetzt hier gleich rein, die geht in eine ganz normale, tierische Haltung. Ne, in Vierfüßlerposition oder tiefe Hocke oder wie auch immer. Vielleicht setzt sie sich aufs Klo, das kann natürlich auch sein. Das ist dann schon wieder ein bisschen schwierig vom Handling, das Kind aufzufangen. Aber ansonsten müsst ihr nicht viel machen. Ihr müsst es einfach nur die Hände drunter legen und auffangen.
Also, that's it. Weil cool, wir haben doch gelernt irgendwie mit reinfassen, genau, dann dieses Drehen,
Alter,
rausdrehen
Schwede.
Und...
Ja, ganz übel. Also ganz, das ist auf jeden Fall ein
Na
Don't.
Toll, mein Lehrbuch schmeiß ich weg, glaube ich jetzt. Also zumindest das Kapitel
ich weiß
Geburt
nicht, was
alles
da los
raus.
Ist. Genau, also Finger weg. Ja, das absolute No-Go ist auch, die Frau zu untersuchen. Was wollt ihr mit einer vaginalen Untersuchung anfangen? Ihr könnt ja damit nichts beurteilen. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt es ja machen, ich weiß nicht wozu, aber außer dass es traumatisch für die Frau ist und zu einer absoluter Überforderung bei euch vielleicht sorgt, bringt das nichts. Deswegen könnt ihr es auch direkt lassen. Wenn eine Frau sagt, mein Kind kommt jetzt, dann braucht ihr die auch nicht mehr untersuchen, dann braucht ihr die auch nicht mehr die Treppe runterhieven, braucht ihr die auch nicht mehr in RTW packen, dann seid einfach nur cool und bereit, das Kind aufzufangen. Dann sagst du dir einfach, okay, wenn sie nicht eh schon in ihrer Position ist, Richtung Fußboden oder wie auch immer, Hose vielleicht helfen mit auszuziehen und das Kind aufzufangen. Sie drückt es euch in die Hände.
Das finde ich interessant tatsächlich, dass meine Erwartung wäre jetzt, man muss auf dem Rücken liegen. Das wäre, glaube ich, das, was ich gesagt hätte. Legen Sie auf den Rücken und
Das ist von außen einfach dieser kontrollierte Gedanke von uns. Dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeit einzuwirken auf die Frau. Mhm. Ne? Aber was viel, viel besser ist, ist der Frau zu vertrauen. Weil die Frau, die hat so einen krassen Instinkt. Wenn die ihr Kind jetzt kriegt, dann kriegt sie das einfach so, weil die weiß, wie das geht. Auch wenn sie es vom Hirn her nicht weiß. Aber ihr ganzer Body, der ist dafür gemacht, es zu tun. Und ihr seid Männer, ihr seid einfach nur dafür da, sie zu unterstützen. Ne? Einfach nur ihr zu vertrauen, die ist die Frau, die kriegt das Kind und ihr haltet eure Hände hin und vertraut. Sagen wir mal, die liegt jetzt auf dem Rücken, der Kopf ist geboren. Dann werdet ihr ja wahrscheinlich unruhig. Da wird jeder von uns unruhig, obwohl wir jetzt zum Beispiel, die wirklich die Geburtshelfer, die ständig mit dabei sind, wissen, dass wir auf eine nächste Wehe auf jeden Fall warten und auf die äußere Rotation des Kopfes, dass wir da nicht hinfassen und nichts machen. Einfach cool bleiben, auch beobachten, was passiert jetzt mit dem Köpfchen, die Frau nochmal fragen, haben sie nochmal Lust mitzudrücken, kommt vielleicht da jetzt eine nächste Wehe? Abwarten. Das ist so ein schöner Moment. Es passiert nichts, außer Zauber erstmal. Ne? Und dann beobachtet ihr einfach, das Kind dreht sich. Und selbst dann, wenn sie ein Druckgefühl kriegt, dann drückt sie nochmal mit. Und ihr könntet dann in Rückenlage das Köpfchen oder die Schultern anfangen, ein bisschen mit nach zu leiten und das Kind so ein bisschen nach, ja, einfach aufzufangen und ein bisschen so rauszufudeln. Aber da muss man nicht vaginal eingehen oder irgendwas drehen oder irgendwas rausholen.
Ganz ehrlich, ich hatte schon so viele Fortbildungen zu Geburten und so weiter. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sowas mal miterleben möchte. Also so wirklich im RTW, dass man sagt, okay, wenn alles wirklich gut läuft, dann muss ich da wirklich keine Angst haben und noch 5000 Griffe wissen, so Dammriss vorbeugen und allem drum und dran.
Das sind alles gelernt.
Ja, ja. Das ist so, also du hast ja wirklich die größten Horrorgeschichten, lernst du ja im Rettungsdienst, was passieren kann und Nabelschnur um den Hals und so. Das sind natürlich Komplikationen dann. Ne?
Gut, dass du sagst, Nabelschnur um den Hals ist übrigens, weiß ich nicht, 50-60% der Kinder haben eine Nabelschnur um den Hals, ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Ist überhaupt gar kein Problem, wenn die lang genug ist, überhaupt gar kein Problem. Also, die wird einfach abgewickelt und fertig.
Die Nachricht geht jetzt mal raus an Thieme, Elsevier und KKG. An alle Buchhersteller. Könnt ihr Hebammen mit einbeziehen, bitte, bei euch, ja, wenn ihr so ein Buch schreibt. Also wir haben eine Adresse, wir schicken euch auch gerne die E-Mail-Adresse von ihr. Dann könnt ihr eure Auflagen einfach mal, ja, nochmal aufladen.
Refreshen. Ja. Ja, eigentlich braucht ihr wirklich gar keine Angst, aber eigentlich müsst ihr euch vorstellen, also ich als Hebamme natürlich werde total heiß darauf, ne, auf so eine Situation. Was meint ihr, wie oft ich Frauen betreue in der Vorsorge und dann mit denen spreche darüber, dass es ja wahrscheinlich beim zweiten schneller geht und denke mir immer so, oh, hoffentlich ruft ihr einfach mal an und vielleicht passiert es ja einfach mal auch zu Hause. Und der RTW kommt dann mit dazu und wir können ihn wegschicken, weil alles gut gelaufen ist. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, klar müsste die Frau...
nicht mehr ins Krankenhaus.
Jetzt pass auf, jetzt sind wir ja so, das Kind ist geboren. Noch eine pathologische Situation vielleicht für euch. Der Kopf ist geboren und jetzt folgt der Körper nicht. Dann auch nicht mit der nächsten Wehe und die Frau hat gedrückt und ihr kriegt jetzt so langsam die Krise. Ne? Ihr wollt jetzt ziehen oder irgendwas wenden oder sowas, ne, was ihr da gelernt habt und fangt an irgendwie zu manipulieren. Lasst es, sagt der Frau, sie soll sich hinhocken. Also sie geht von der Rückenlage aus in die Hocke. Der Kopf ist einfach ganz normal da, bleibt zwischen den beiden hängen. Sie trägt sich Richtung Bauchwärts, bleibt mit einem Knie kniend und mit einem Fuß stellt sie sich hin. Dann hat sie so eine maximale Erweiterung des Beckens, dass die Schultern meistens sich, wenn eine Schulter oben hängen bleiben sollte, sich löst und dann weiter rutscht und kommt.
Oh, gut zu wissen.
Und selbst wenn es dann in dieser Position immer noch nicht kommt, dann einfach auf die Liege lagern und raus.
Alright. Jetzt hatte jemand gefragt, der hatte eine Geburt, wohl im Rettungsdienst. Und es ist wohl so gewesen, dass die Plazenta erst im Krankenhaus kam. Und jetzt wollte er wissen, ob das Krankenhaus das jetzt trotzdem als komplette Geburt abrechnet. Weil die Hebamme sich wohl voll darüber gefreut hat, weil wohl erst die Geburt abgeschlossen ist mit der Plazenta, die rauskommt.
Ja, ja. Und das ist ja, ich kenne das Thema da. Das ist eigentlich so, dass wenn die Hebamme zu Hause die Geburt geleitet hat oder nicht geleitet hat oder zufällig mit dazugekommen ist, weil der RTW noch nicht da war oder der RTW ist da und die Hebamme ist da, dann darf die Hebamme die Geburt ebenfalls abrechnen. Und das Krankenhaus, auch wenn die Plazenta im Krankenhaus kommt, kann das Krankenhaus irgendwas anderes abrechnen. Wie auch immer, jeder kriegt Kohle.
Auch mal ein Thema, da muss man ja drüber reden. Es gibt ja auch Kohle dafür. Man ist ja nicht nur gerne Hebamme, man muss ja auch ein bisschen was verdienen.
Genau. Ne?
Genau.
Ja. Da kam eine Frage auch, warum wir immer Angst haben, so vor Geburten. Ja, eben, weil es ein Thema ist, was wir nicht häufig erleben. Also ich möchte behaupten, dass es manche Leute gibt, die sind 20 Jahre im Rettungsdienst und sehen nicht eine Geburt.
Und weil wir halt wissen, dass es ja das ist, wo eine Frau jetzt seit Wochen, Monaten drauf hingearbeitet hat, riesige Freude ist und wir jetzt nicht die sein wollen, die daran schuld sind, dass irgendwas schief geht. Deshalb, daher rührt, glaube ich, diese panische Angst. Kinder sind ja immer so eine Sache für sich.
Ja. Deswegen muss man dir einfach sagen, du beruhigst uns da schon ganz schön.
Ja, also. Ich glaube wirklich, als dass das Wichtigste für euch als Retter ist, wenn sowas so schnell geht, ist das meistens kein Problem. Die fallen euch einfach in die Hände. Ihr braucht gar keine Angst haben. Und ansonsten, wenn es langsam geht, gebt ihr es ja schon wieder ab.
Ja.
Was auch noch wichtig ist, wenn jetzt das Kind geboren ist bei euch zu Hause, ihr müsst jetzt theoretisch nicht abnabeln, sagen wir es mal so. Das Wichtigste ist, dass das Kind auf die nackte Brust der Mutter kommt. Ne? Die müssen nackt sein, damit ist am meisten Wärmeaustausch, das wisst ihr. Und dann einfach ein Handtuch mit drüber, kurz vielleicht abtrocknen, wenn es noch sehr nass war, ein neues Handtuch drauflegen und eure, wie heißen die, Silberdecken oder so? Einfach mit drauflegen.
Ja, wir haben tatsächlich auch normale Decken. Also ne, die Silberfolie kann man natürlich auch nehmen als Ersthelfer und so. Wir haben sie auch drauf. Genau, aber wir haben auch ganz normale Deckchen, so Einwegdecken dann eben mit drauf. Ne? Kratzt ein bisschen, aber geht eigentlich.
Würdest du denn zu einer Hausgeburt raten? Weil das ist ja so ein bisschen verpönt eigentlich oder als viel zu gefährlich kategorisiert.
Ich habe meine Kinder alle drei zu Hause bekommen. Und das zweite sogar alleine, weil es so schnell ging. Aber ich würde natürlich nur dann dazu raten, wenn erstens mal die Schwangerschaft physiologisch war, wenn ich einen super guten Austausch mit einer Hebamme habe, wenn ich eine Hausgeburtshebamme auch habe, die mich begleitet bei meiner Hausgeburt, spricht der ganzen Sache überhaupt gar nichts dagegen. Es sei denn, irgendeine Pathologie ist dabei. Und sei es schon ein etwas größeres, geschalteres Kind oder ein GDM, also Gestationsdiabetes. Da gibt's ganz viele Kriterien, die dann wieder eine Hausgeburt ausschließen würden. Wenn die alle aber nicht in Frage kommen, kann natürlich sehr gerne eine Hausgeburt gemacht werden. Ich liebe Hausgeburten.
Ist auch eine gemütlichere Atmosphäre einfach, ne? Es ist so. Und gemütlich wollen es manche auch haben, die an Schwangerschaft denken, die sagen, sie haben auch einen Kinderwunsch und haben immer Angst, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, über diese Schmerzen. Und da werden wir hier auch gefragt, ja, ob die Schmerzen sein müssen oder gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Schmerzen zu betäuben? Müssen Schmerzen also immer sein, wenn es denn als Schmerz empfunden wird?
Also eigentlich weiß man ja ganz genau, dass es sowas wie eine PDA auf jeden Fall im Krankenhaus gibt, ne? Die natürlich gegen die Schmerzen ist und die auch ziemlich gut wirkt im meisten Fall, wenn die gut gelegt wurde. Dann kann ich eine Frau wirklich so gut schmerzfrei kriegen, was die Eröffnungsvenen zum Beispiel angeht. Was ich nicht ausschalten kann, ist den krassen Druck, den die Frau empfindet gegen Ende, wenn das Köpfchen so wirklich kommt. Also da kann man mit einer PDA nicht für garantieren, dass das gar nicht spürbar ist.
Also ist der Druck eher so das, was die Frauen dann immer mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ausrasten lässt, ja? Der unsägliche Druck, der da noch hintersteht. Oder?
Ich glaube, das ist so typabhängig. Also jede Frau hat ihre Phase, die sie besser tolerieren kann. Also da gibt's die einen, die haben totale Probleme mit der Eröffnungsphase, wo der Muttermund ja aufgeht und wo es so ein unerträgliches Ziehen ist im Becken oder auch wirklich so vaginal oder wo auch immer, wo du denkst, so scheiße, was geht hier ab? Ne? Und diese Wehen, auch da wieder, ist Hingabe total gut, dann kann ich das echt ummodeln in meinem Hirn und es wird auf jeden Fall, es kann sich zu einem, ich beschreibe es den Frauen immer so, vielleicht mache ich das jetzt einfach mal, wenn ihr die Wehen empfindet und das Gefühl habt, wow, okay, alles klar, ich will mich verschließen. Eure Gebärmutter denkt, ich habe aber den Dienst hier, den Muttermund aufzukriegen. Dann arbeitet die ja dafür, die macht Kontraktion. Ihr denkt vom Hirn her, ach du Scheiße, das tut mir viel zu weh, das mache ich nicht mit. Macht ihr zu, verspannt ihr, arbeitet dagegen. Gebärmutter, Körper braucht doppelt so viel Kraft, um sein Ziel zu erreichen. Wenn ihr euch aber vorstellt, okay, die meint es gut mit mir, es dient ja dem Ziel, dass mein Kind geboren wird. Ich entspanne mich, ich atme ein, ich lasse meinen ganzen Beckenboden fallen, ich lasse den Po ins Bett fallen oder wo auch immer hin, meine Oberschenkel fallen und atme einfach durch den Beckenboden aus und lass das mit mir passieren, was da mit mir passiert. Egal, was da passiert, ich lass es passieren. Ich bin bereit, dass es passiert. Entspannt meinen ganzen Unterleib und meinen Körper so sehr, dass 50% von Schmerz weg sind. Das kann man wirklich versprechen. Ich sehe es jedes Mal, wenn die Frauen das umsetzen, was ich gerade gesagt habe, kommt absolute Erleichterung im Gesicht und ich spüre, oh, geil, es fließt einfach so durch und es tut gar nicht so weh wie vorher.
Ja. Eine kleine Geburtspsychologin, so eine Hebamme, ne, die dabei wunderbar hilft, das Ganze zu akzeptieren und vor allen Dingen schön zu finden. Ja, oder?
Ja, im besten Fall hat man jemanden dabei, der einen unterstützen darf. Ja, das ist total schön, weil dann es ist halb so schlimm.
Ich bin mal gespannt, ob dir nach dieser Podcast-Folge irgendwie werdende Mütter, die die Bude einrennen und sagen, ich will genau jetzt die Caroline haben, die hat das so toll alles gemacht. aber ich habe tatsächlich, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ich weiß natürlich nicht, wie das aus Frauenperspektive ist, mir ein Kollege erzählt, die hatten eine Patientin drohende Geburt und die haben dann im Kreis da Bescheid gesagt, die meinten, nee, wisst ihr was, bleibt im Rettungswagen, wir kommen runter, weil es wohl so drohend war. Und sehr zum Leid des Kollegen, der stand dann jedenfalls daneben und er sagte, er war danach 2 Wochen asexuell, als er so eine Geburt gesehen hat. Es ist wirklich so schlimm, in Anführungsstrichen.
Naja, es kommt ja immer drauf an, also witzigerweise, ich habe mein erstes Kind auch vom Spiegel bekommen, weil ich das sehen wollte und weil ich mich sehen wollte. Und mein Mann war hinter mir und hat mich gestützt. Also der hat ich habe so mich auf seine Hände gestützt und saß dann am Ende der Geburt auf dem Hocker. Und er guckte ja mit mir in den Spiegel. Das war mir aber gar nicht bewusst, ne? Und es ging ja nur um mich, ja. Ich habe ja nur mich im Spiegel gesehen. Und er guckte aber von hinten auch in den Spiegel und sagte dann auch kurz danach erstmal, Scheiße, ich bin traumatisiert, das war zu heftig. Das hätte ich mir nicht so vorgestellt, was unten einfach für einen Umfang da rauskommt, ne? Und du denkst so, krass. Das ist aber so göttlich gemacht von dieser Natur, was unseren Body angeht. Der geht halt einfach wieder zusammen. Es ist einfach wie so ein Fächer, der sich aufdehnt. Die Scheide ist fächerartig aufgebaut, die Schleimhaut, und dehnt die sich und zieht die sich auch danach wieder zusammen. Mein Gott, klar, wenn ich es nicht wissen will, was da passiert, ja, dann gucke ich da auch lieber nicht hin.
Ja.
Also, ja. Muss ja nicht sein.
Ich denke mal, das andere ist auch, wir sind ja gerade nicht in der Situation der Mutter und wir erleben das ja anders, vor allem riechen das auch ein bisschen anders. Ne? Das kommt ja auch dazu, Gerüche, auch noch ja. Ein Thema in der Schwangerschaft. Gerüche sind da, ne? Vorhanden auf jeden Fall.
Bei der Geburt meinst du? Ja, Geburt riecht speziell, ja, absolut. Geburt riecht absolut speziell und es kann natürlich auch immer sein, dass Stuhl mit abgesondert wird bei einer Geburt und das reicht ja schon an fürs erste Mal für eine Geburt, dass man eigentlich denkt, Alter, was geht hier ab, ne? Aber es ist halt einfach so. Es gehört mit dazu. Und wenn das einen nicht aus den Latschen kippen lässt, ja, ne, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn dann das Kind rauskommt.
Eine Frage noch. In der Schule wird immer in der Schule ein rieses theoretisches Ding darum gemacht, in was für einem Millimeter, Zentimeter Abstand man diese Nabelschnur durchtrennen soll. Hast du da irgendeine Merkhilfe oder so oder Pi mal Daumen oder so?
Zumal sie sich ja gesagt hat, die muss man gar nicht
abmachen. Die muss man gar nicht, aber wenn man es machen möchte, unbedingt.
Wenn man abnabeln möchte, dann nimmt man sich ja 2 Klemmen, habt ihr bestimmt auf dem RTW, ne? Habt ihr da ganz normale, ja, was habt ihr für Klemmen? Was nehmt ihr da eigentlich für Klemmen? Plastikklemmen oder chirurgische?
Ich würde sagen,
sie sehen
so ein bisschen aus wie Wäscheklammern, nur...
Ja, genau, so kann man es beschreiben.
Also diese kleinen Plastikklemmen, die wir auch da haben. Ja, okay. Genau, dann nehmt ihr so ungefähr 5 Zentimeter am Nabel Ansatz, könnt ihr nichts mit falsch machen. Also entweder ihr, wenn ihr lang abnabelt, also das bedeutet, ihr lasst viel vom Nabel, von der Nabelschnur gemessen vom Bauch stehen, ist es eigentlich viel besser, weil wir im Krankenhaus können das ja so dann machen, wie es uns gerade gefällt. Ihr könnt damit nie irgendwas falsch machen, wenn ihr ganz normal zwei Klemmen setzt und zwischen diesen zwei Klemmen durchschneidet.
Sehr gut.
Und die Klemmen müssen zu sein, natürlich, ne?
Ja, das macht Sinn.
Ja. Und was noch wichtig ist, nicht an der Nabelschnur, die noch vaginal liegt, wo die Plazenta dran ist, ziehen oder sowas.
Ja, ich hoffe nicht, dass das irgendeiner mal macht und auf die Idee kommt. Aber die lege ich dann einfach unten drauf, decke das ab, fertig und...
Perfekt. Ja. Genau.
Okay.
Genau.
Ja. Wie ist denn das eigentlich, dieses Typische, was man, wo wir nochmal bei Hausgeburten sind, was man im Fernsehen so sieht, so warme Tücher, Handtücher und so, das sollte man bereithalten, ne? Also warum die warmen Tücher? Wahrscheinlich zum Abwischen nachher des Kindes. Oder
genau, auch, für das Kind einfach, weil es kuschelig ist, ne? Wenn ihr ein warmes Tuch draufkommt, weil wenn die jetzt aus ihrer warmen Höhle da kommen und die sind nass, wir wissen ja alle, wie es sich anfühlt, wenn wir aus einer Badewanne rauskommen. Also uns ein warmes Badehandtuch auch lieber als ein kaltes.
Schön, ja. Krass.
Ansonsten kann man ja im Prinzip sagen, sobald es irgendwie eine Notsituation gibt, hilft ja eigentlich nichts außer Lampen an und mit Venen fahren ins Krankenhaus. Ne? Also alles, was ja in irgendeiner Form auch in einer Notsektion enden könnte, bringt es ja nichts damit Stay in Play, so dieser Rettungsdienstbegriff, sondern dann hilft nur noch Load and Go. Ja. Aber so ein bisschen muss ich sagen, wurde mir jetzt die Angst vor der Geburt genommen. Ich würde jetzt tatsächlich auch einfach sagen, nee, lass uns es ja einfach machen. In der Hoffnung, dass die
richtig,
Kollegen damit
super.
Spielen.
Ich denke mal,
bleibt einfach total cool.
Eine Frage kommt mir noch tatsächlich. Und zwar bei Zwillingen. Jetzt habe ich angefangen, ich habe eine Geburt als Retter zu Hause gemacht. Zweites auch gleich holen oder lieber losfahren dann, wenn das
wow,
erste
das
da
ist jetzt wirklich ist richtig.
Und wie ist es dann bei drei oder vier Kindern?
Okay, also Zwillinge reichen mir schon. Ich bin kurz überfordert, ja. Also im Sinne von, weil das ist, kann ich mir gut vorstellen, das ist ja auch für uns immer wieder sehr tricky, was da jetzt passiert. Und auch vor Ort, wo, weil natürlich der zweite Zwilling eine größere Gefahr an Pathologie mitbringt. Weil er kann sich ja einfach, er hat ja, ihr müsst euch vorstellen, das erste ist geboren, jetzt hat er total viel Platz. Es kommt jetzt ganz drauf an, was man von außen gut machen kann, ist, wenn der schon in Schädellage ist, ihn von links und rechts gut halten am Bauch, dass er schön runterrutscht, ne? Okay. So ein bisschen schienen den Bauch. Aber ansonsten hat der freies Spiel zum Kuddelmuddel machen. Also, wow, das ist eine krass spezielle Frage, habe ich mich noch nicht vorbereitet drauf.
Ja,
ich würde
das,
tatsächlich.
Muss man sagen, auch mal nicht wie, also
das war
ja,
so eine Christian-Frage.
Ja, jetzt. Aber das ist.
Ja, hast du einfach so aus der Kalten, hast du die jetzt hier
rausgezaubert. Das ist aber in erster Hilfekursen habe ich das auch so. Wenn ich im Wald bin, kein Empfang und so, das ist die typische Frage, die man immer bekommt. Und,
ja, richtig geil. Eigentlich richtig gut. Also ich würde sagen, rein vom Gefühl her, gucken, was passiert im Sinne von, kommt das Kind jetzt direkt hinterher?
Ja.
Dann. Kommt es hinterher und fertig ist der Lack? Und wenn nicht, ab auf die Liege und ciao.
Okay, kurze, knappe Antwort. So soll es auch sein. Und meistens haben wir auch noch Notarzt dabei.
Richtig,
in der Hoffnung, die
genau.
Haben das dann auch schon, Notärztinnen.
Wobei die meist ja genauso panisch sind, gerade wenn sie frisch aus der Klinik kommen. Das sind ja meistens Anästhesisten oder Chirurgen, aber keine Gynäkologen, wo man sagen würde, da ist jetzt die Fachkompetenz in dieser Hinsicht in irgendeiner Form vorhanden.
Ja. Ach, was man immer ja nochmal freiwillig machen kann an eurer Stelle, weiß ich nicht, so ein Tag im Kreißsaal, wenn ihr nicht eh schon einen hattet oder so,
das
dann könnt ihr
ich glaube,
euch einfach mal bewerben.
In der Notfallausbildung muss man es, aber wie gesagt, das ist, hängt dann tatsächlich von dem Vorortpersonal ab, ob die es auch in Anführungsstrichen zulassen, weil das ja wohl irgendwie schwierig ist, so ein Mann im Kreißsaal.
Ja, wir machen das bei uns zum Beispiel, also wir haben immer mal wieder welche von euch da.
Sehr
und wenn es total cool, die Hebammen freuen sich immer.
Die zu schocken, oder wie?
Die Single-Hebammen, die freuen sich immer, wenn dann irgendwelche Männer kommen und mal dabei sind nachts.
Kippen da dann welche öfter mal um? Da gibt es ja auch so die Gerüchte, dass
selten. Ich habe tatsächlich noch nie einen Mann umkippen gehabt. Keinen einzigen.
Okay.
Noch nicht mal einen Dienst erlebt, wo irgendwie eine andere Kollegin erzählt hat, da ist einer umgefallen.
Vielleicht ist es auch die Faszination, die wir ja immer so ein bisschen haben für alles, was so unseren Körper angeht, was da so mit passieren kann. Ja,
ja.
Das teile ich auch.
Dieses Umkippen.
Ich bin echt interessiert, aber ich habe auch, wie gesagt, ich bin immer super nervös, wenn ich dran denke, das könnte mir nochmal so richtig passieren. Ich habe es ja schon erlebt auf der Trage in Kreißsaal, aber wie du sagtest, Ich habe sie eigentlich daran gehindert, dass sie presst. Sie hätte es auch im Auto bekommen können. Ich habe einfach nur gesagt, nee, nicht so und schön atmen und so weiter. Und dann hat sie im Kreißsaal, wir kommen rein, sie sagt, jetzt geht's nicht mehr, presst, zack, da ist es.
Fertig. Zack, bums, da. Ja, gut gemacht. Ich glaub, da hast du ja auch total
mehr
auf Schmerz, dich.
Oder mehr Druck aufgebaut, nur dadurch, dass ich das verhindert habe. Aber es war einfach so mit mein Kollege von vorne, nein, nicht im Auto. Und er will im Fahren ins Krankenhaus und ab in den Kreißsaal. Und dann kam es dann auch. Ne? Die Schwestern haben uns schon gewartet. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das jetzt hier nicht auf dem Flur oder im Auto. Wir gehen noch hoch und dann, ja, so schnell kann es gehen. So schnell.
Sehr gut. Und es hat alles geklappt. Guck
hat alles
mal.
Geklappt. War super, ja.
Ja.
Ja, ansonsten sind wir jetzt tatsächlich auch schon fast am Ende. Also es gab zwar noch so ein paar spezielle Fragen, aber die waren zu speziell. Die mussten tatsächlich einfach rausnehmen. Wir bedanken uns bei der Caroline mit C und nicht der Nicole für...
Ich weiß nicht, wie ich euch... Ich hab sie die ganze Zeit irgendwie immer Nicole genannt, obwohl ja deine E-Mail-Adresse bei mir auch drin steht. Und wir hatten vorher keinen Nicole oder irgendwas. Das ist einfach...
Ja. Jedenfalls...
Ich habe auch immer einen Misch zwischen Nicole und Sandra. Ich nenne manchmal Frauen, die Sandra heißen, Nicole und die, die Nicole heißen, Sandra. Vielleicht tust du das mit Caroline und Nicole.
Wer weiß. Ja, vielen Dank, dass du uns die Angst genommen hast. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und wenn ihr Fragen habt, mehr erfahren wollt, ja, dann guckt einfach in den Podcast rein von der lieben Caroline. Ja, wie gesagt, wir haben es in die Shownotes gepackt, genauso wie den Fragebogen.
Schreibt ihr auf Instagram, wenn ihr noch ganz spezielle Fragen habt.
Glauben wir mir, das wird lustig für dich die nächsten Wochen jetzt. Du wirst immer wieder was bekommen und es werden dir immer wieder Leute Fragen stellen, denn wir haben sie auch bekommen, wollten sie jetzt fast alle beantworten, haben auch viel beantwortet und danken dir, dass du uns da so tatkräftig unterstützt hast bei dem Thema.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, gerne. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, es ist wahrscheinlich wieder Sonntag, einen schönen Sonntag. Und ich weiß nicht, gibt es irgend so einen Hebammen-Glückaufspruch, den man noch...
Wow, nein, habe ich jetzt gerade keinen auf dem Schirm.
Gut,
sorry.
Dann einfach nur einen schönen Sonntag und eine schöne Woche.
Immer schön durch die Scheide atmen.
Alles klar. Ciao, ciao.
Das wird mein nächster Spruch fürs T-Shirt. Bis dann, ciao.
Ciao, macht's gut.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Das sagen wir tatsächlich wirklich. Also ich sag das, weil das ist echt gut. Wenn du dir vorstellst, du atmest durch die Scheide aus, dann entspannt sich alles.